Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Protestkulturen haben oftmals einen eigenen Soundtrack. Denken wir an die Bürgerrechtsbewegung der 60er, die Anti-Atomkraftbewegung in den 80ern oder ganz aktuell Black Lives Matter. Alle haben Songs und Hymnen, die auf der Straße gesungen werden und später quasi so in den kulturellen Kanon einfließen. Bei Fridays for Future, da sieht es anders aus. So ein typisches Blowing in the Wind von Dylan oder Respect von Aretha Franklin. So ein Song fehlt irgendwie doch. Also Songs, die das Umweltbewusstsein besingen, die gibt's natürlich wie Sand am Meer, aber ein richtiger Fridays for Future Soundtrack, der hat sich irgendwie noch nicht herausgeschält. Woran liegt das eigentlich? Bevor ich gleich mit einem spreche, der sich damit auskennt, hier vielleicht ein Song, der zu einem der wenigen aktuellen Fridays for Future Songs gezählt werden könnte. Die britische Band The 1975 zusammen mit Greta Thunberg.
We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet. Unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle.
Warum hat die Fridays for Future Bewegung noch keinen richtigen Soundtrack? Das möchte ich jetzt besprechen mit Johnny Häusler. Er ist Musiker in der Band Plan B und veranstaltet vor allem seit Jahren die Medienkonferenz Republika und die TinCon Jugendkonferenz, auf der eine junge Generation ermutigt werden soll, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Guten Tag, Herr Häusler.
Schönen guten Tag.
Ja, wir haben es eben gehört, der Ökosong von The 1975 und Greta Thunberg, den kann man als Versuch verstehen, Pop- und Klimabewegung so ein bisschen zusammenzubringen. Aber zur Klimahymne ist dieser Song noch nicht geworden. Warum?
Nicht so wirklich, ne? Also ich glaube, so wenn man irgendwas als Hymne bezeichnen könnte, dann vielleicht Hurra, die Welt geht unter. Henning Mai zusammen mit KIZ. Das läuft ja auch viel auf den Demos. Ich glaube, das Erstaunliche für mich als jemanden, der schon ein paar Jugendbewegungen mitbekommen hat, ist, dass es nicht so einen wirklichen Schulterschluss zwischen Musikerinnen und Musikern mit dieser politischen Bewegung gibt. Und es macht einfach oft Spaß, darüber nachzudenken, warum das eigentlich so ist.
Und woran liegt das? Was meinen Sie?
Also ich glaube, es hat einmal damit zu tun, dass Musik vielleicht einen anderen Stellenwert hat in einer digitalen Welt, als es noch bei mir der Fall war, als es Ende der 70er mit Punkrock losging oder als es dann auch vor meiner Zeit so in Ende der 60er um die Hippie-Bewegung ging. Ich glaube, es gibt ein sehr viel größeres kulturelles Angebot. Ich glaube, dass das Format des Albums, wo man also auch das nächste große Werk einer Künstlerin erwartet, dass das vielleicht ein bisschen vorbei ist. Wir uns also eher auf einzelne Songs konzentrieren als auf Künstlerinnen und Bands. Dann glaube ich, dass Künstlerinnen heutzutage auch viel mehr zu kämpfen haben, deswegen vielleicht kommerzieller denken müssen und sich nicht mehr als Teil einer gesellschaftlichen oder anfangs vielleicht auch Anti-Establishment-Bewegung sehen, so sehr, wie es andere getan haben. Und natürlich ist auch das Buhlen um Aufmerksamkeit für gesellschaftlich relevante Zwecke viel, viel größer heutzutage. Also wir haben Online-Petitionen, Plattformen, Change.org, Better Place und so. Alle wollen ja irgendwie auch Kulturtreibende natürlich in ihre Sache integrieren und für die Sache begeistern. Vielleicht macht man da auch als Künstlerin irgendwann so ein bisschen dicht und sagt, ich mache hier meinen Kram, aber ich möchte mich nicht mit zu vielen Sachen gemein machen. Ich glaube, es sind ganz viele kleine Dinge, die da spannend sind und die ja auch keine, wo man ja auch nicht sagen kann, das ist jetzt besser oder schlechter, sondern die man einfach nur feststellen kann.
Ich habe jetzt auch so ein bisschen an das Publikum gedacht, also an eine Protestbewegung, die sich auf der Straße, die auf der Straße stattfindet, hat da natürlich mit einer Hymne ein tolles Vehikel, sozusagen auch Gemeinschaft zu stiften. Und wenn Sie jetzt gerade erwähnen, so Better Place oder Change.org, alles, was im Netz stattfindet, da sitzt man ja nicht zusammen im Sit-in oder geht auf die Straße zusammen, da kann keine Hymne mitlaufen. Hängt das vielleicht damit auch zusammen, dass das beim Publikum eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gar nicht mehr so kollektiv erlebt werden kann?
es fehlen ja im Allgemeinen Kollektiverlebnisse. Ne? Also das ist eine super, super spannende gesellschaftliche Diskussion, wie einerseits Online-Medien uns als Gesellschaft verändern. Weil im Vergleich waren wir ja früher beschränkt, was den Zugang zur Kultur angeht. Heutzutage kann ich fast jede Musik der Welt sofort hören auf einem kleinen Glastelefon. Und das wäre natürlich mit Plattenläden und teurem Vinyl oder auch CDs, gerade für Jugendliche, die kaum Geld haben, eine völlig andere Geschichte.
Allerdings gibt es ja schon so ein paar Pop-HeldInnen der Generation Z, die ja durchaus auch ein ökologisches Bewusstsein haben. Also Billie Eilish beispielsweise hat bekannt gegeben, dass sie nicht auf große Tour gehen möchte, solange das mit einem großen CO2-Fußabdruck verbunden ist. Also es gibt schon bei der Generation, auch bei den Musikern, wenn Sie sagen, der Schulterschluss ist jetzt schwer zwischen den Musikern und dem Publikum, aber es gibt schon einige, die ein starkes ökologisches Bewusstsein haben und das auch verbal machen, oder?
Ganz bestimmt. Das sind ja auch dann Künstlerinnen und Künstler, die auch selber zu dieser Generation gehören. Also Billie Eilish ist da ein tolles Beispiel für. Ich hatte die Diskussion mal auf Twitter so ein bisschen geführt und da gab es natürlich ganz viele Leute, die gesagt haben, aber der Song, der läuft auch auf den Demos und hier ist eine Band, die hat ein tolles Lied geschrieben und so, und wir haben ja auch ein Beispiel gehört. Und natürlich gibt es diese einzelnen Songs. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen wehmütig manchmal. Mhm. Ich habe neulich eine tolle britische Doku gesehen, die heißt White Riot. Mhm. Da geht es um die Rock Against Racism Bewegung Ende der 70er in Großbritannien. Und da hat man halt gesehen, dass dieser Schulterschluss mit Musikerinnen und Musikern, die aber natürlich in England sowieso einen ganz anderen Stellen, gesellschaftlichen Stellenwert hatten, schon immer als hierzulande, dass dieser Schulterschluss dann eigentlich so das auslösende Moment war. Das heißt, dieses eine große Konzert, wo dann Menschen aus dem ganzen Land dahin gepilgert sind nach London, um mit diesen Bands zusammen zu sagen, wir stellen uns hier gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus.
Und wenn man jetzt an solche Leute denkt wie Billie Eilish, die eben nicht auf Tour gehen möchte, solange der CO2-Abdruck noch so groß ist, kann man jetzt sagen, das ökologische Bewusstsein äußert sich bei manchen Popstars dann vielleicht doch eher in Handlungen außerhalb der Musik und gar nicht in Musik?
Wenn es so ist, und ich glaube auch, dass das bei in einzelnen Fällen so ist, dass Menschen vielleicht sagen, puh, ich will einfach nicht mehr durch die Gegend fliegen, ich will nicht mehr riesige Trucks über die Straßen schicken, nur damit ich abends irgendwie meine Musik präsentieren kann. Wenn das so ist, dann ist es ja auch ein Fortschritt. Und ich glaube, diese Schwierigkeit, in der wir ja als Menschen hierzulande alle leben, also einerseits Teil des Problems zu sein, aber natürlich eigentlich lieber Teil der Lösung sein zu wollen, dieser Konflikt, wir konsumieren alle, ich meine, wir reden jetzt mit Technologien, die auch nicht sauber sind, also allein die Geräte, die wir benutzen, dieser Konflikt, in der sich jeder nachdenkende Mensch befindet, wenn der so ein bisschen gelöst wird, weil Künstlerinnen beschließen, ich möchte meine Tätigkeit so nachhaltig wie möglich ausüben, dann ist es ja ein wirklicher Fortschritt.
Und vielleicht noch zum Schluss, Herr Häusler, was meinen Sie, kommt er noch, der Soundtrack zur Fridays for Future Bewegung?
Nicht in der Form, wie wir es bei den Hippies oder bei Punkrock erlebt haben, glaube ich nicht. Aber die Frage nach dem, was alles noch kommt, hätten Sie mir die vor einem Jahr gestellt. Ich hätte sie auch falsch beantwortet. Insofern bin ich immer froh, auch wenn positive Dinge passieren.
Vielen Dank an Johnny Häusler. Er organisiert die Republika und die Jugendkonferenz TinCon. Mit ihm habe ich gesprochen darüber, warum die Fridays for Future Bewegung noch keinen zündenden Soundtrack hat. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne, danke Ihnen.